Hallo und herzlich willkommen zum GamerWG-Podcast. Heute mit mir dabei vor dem Mikrofon der Thomas. Hallo.
Ja, hallo liebe Hörer und hallo Andreas. Freut mich dabei zu sein.
Ja, früh in den Morgenstunden haben wir uns getroffen und schon ganz viel und fleißig in der Vorbesprechung besprochen. Das hatte allerdings nichts mit unserem eigentlichen Thema zu tun. Was ist unser eigentliches Thema? Die Leute, die das schon gelesen haben im Posttext bzw. in der Überschrift, wissen es natürlich. Unser Thema heute ist Destiny. Und zwar im Wesentlichen Destiny 2, wobei man vielleicht erstmal so ein bisschen klären kann, ob oder wie intensiv wir überhaupt den ersten Teil gespielt haben. Können wir vielleicht einfach mal so ganz kurz so als Einstieg nehmen und dann gehen wir dann auf Destiny 2 über. Ich weiß nicht, vielleicht so ein bisschen auch Unterschiede und dann vielleicht auf das Spiel an sich.
Ja, gerne. Ja, der ein oder andere Hörer mag sich ja vielleicht noch erinnern, das Schicksal des legendären Destiny 1 Podcasts, was sich quasi irgendwann mal in den Weiten des Internets aufgelöst hat. Irgendwie ist der nie trotz Aufnahme zustande gekommen. Das war sehr schade. Irgendwie sind die Daten damals verloren gegangen, aber ja, wir beide waren auch diejenigen, die versucht haben, den Destiny 1 Podcast damals auf die Beine zu stellen. Und das deswegen, weil wir es beide gespielt haben. Und ich habe es damals gerne gespielt, aber nur bis zum Ende des normalen Levelns, also irgendwo, bis man dieses Max-Level erreicht hatte. Mhm. Mit Lichtstufen habe ich mich damals nur ganz, ganz kurz beschäftigt, weil da für mich die Luft dann erstmal raus war. Ich glaube, du hast es ja wirklich kontinuierlich gespielt, oder? Erzähl mal ein bisschen.
Ja, ich habe Destiny 1 wirklich sehr, sehr lang gespielt, obwohl Destiny 1 schon so einen gewissen Dämpfer hatte, wenn man einmal durch die Hauptgeschichte des Spiels durch war, ist man mit einem etwas komischen Gefühl zurückgelassen worden, da das Spiel dich ja gerade zu Anfang sehr damit angetrieben hat, dass immer wieder gesagt wurde, so ja, wir erzählen dir noch, was hier abgeht und so weiter, aber wir haben jetzt gerade keine Zeit und spiel erstmal, hab deinen Spaß und rette die Welt und am Ende klärt sich vielleicht alles, aber nee, das Spiel hat leider in dem Punkt Geschichte sehr schlecht abgeschnitten und war zwar grundsätzlich ein toller Shooter, ein toller Koop-Shooter mit einigen Rollenspielelementen. Man hatte die Auswahl zwischen verschiedenen Klassen und man konnte sich dann halt so sein Waffensetup dann überlegen und sein Rüstungssetup und hat sich dann da halt so durchgekämpft und aufgelevelt und Punkte verteilt in verschiedenen Subklassen dann halt entsprechend so eine gewisse Ausrichtung für seinen Charakter gewählt. Und hat man sich so durchgeschossen und irgendwann war dann quasi dann die Welt gerettet und man hat sich eigentlich gefragt, was hat man eigentlich gemacht, warum hat man es gemacht, alle haben sich dann gefreut. Und dann kam der Teil, wo, denke ich, viele ausgemacht haben, denn das Spiel hatte zwar noch Content, der dann quasi nach dem Durchspielen für viele, denke ich, interessant war, nämlich diesen großen Raid, wo man dann zu sechst reingehen konnte und welches dann die Königsdisziplin quasi war, denn das war quasi nochmal eine große Version eines Strikes, den man in dem Spiel hat, den man dann zu dritt spielt, allerdings sehr viel anspruchsvoller, weil es verschiedene Facetten gibt mit, man muss Wege durch Labyrinthe finden, man muss Jump-and-Run-Passagen schaffen, es gibt Rätselketten zu lösen und natürlich auch viele Bosse zu legen mit bestimmten Strategien. Und all das, ohne dass das Spiel großartig dir etwas an die Hand gibt oder vorgibt, wie das abzulaufen hat. Also sehr viel mit Trial and Error halt einfach. Das Problem ist nur, dass dieser Content damit erstmal gesperrt war, dass das Spiel dann gesagt hat, okay, du hast jetzt zwar dein Max-Level erreicht, aber es gibt noch eine andere Levelstufe, nämlich dieses Lichtlevel, du hast es eben angesprochen, und das steigerst du mit Ausrüstung. Das heißt, du hattest eine ganz lange Phase bei Destiny 1, wo du dann nach dem Erledigen des Hauptspiels einfach nur noch gegrindet hast ohne Ende. Du hast immer wieder die gleichen Missionen gemacht, Dailies gemacht, Weeklies gemacht, den ganzen MMO-Wahnsinn und die Wiederholung bis zum Erbrechen, um dann irgendwann von deiner Ausrüstung her in der Region gewesen zu sein, dass du dann den Raid betreten konntest, weil er halt einfach so ein, sag ich mal, so hohe Voraussetzungen hatte. Und das ist halt, denke ich mal, ein Punkt, wo viele dann am Anfang ausgestiegen sind und gesagt haben, das ist nicht meins.
Ja, das war dann damals eben, es fing an anstrengend zu werden. Auf der anderen Seite hat mir das, was so eine Welt wie World of Warcraft irgendwo so liebevoll macht und so schön gestaltet macht, das hat ja da weitestgehend gefehlt. Man hatte diese Hauptstadt irgendwo, wo auf wenig Plätzen fand ich, wenige Spieler zusammenkamen. Dieses Gefühl einer zusammenhängenden Welt ist für mich da nie aufgekommen. Aber das ist egal. Also, was der erste Teil, finde ich, aber auch schon eben richtig gemacht hat und was sich ja in dem zweiten jetzt auch fortgezogen hat, ist diese unglaublich gute Shooter-Mechanik, die mit einer Level-Suchtspirale zusammenkommt und die Mischung ist für mich auch eher der Kern irgendwie von Destiny als die Erwartungshaltung, irgendwas in der Art von einem World of Warcraft oder einem ähnlichen anderen MMO zu bekommen. Das hatte ich zwar am Anfang gehabt, weil es irgendwie auch so ein bisschen bei mir im Kopf so angekommen war oder so vielleicht auch kommuniziert worden ist, aber grundsätzlich ist das Spiel einfach eher, finde ich, ein Online-Shooter mit richtig viel drumherum als ein rein rassiges MMO.
Ja, richtig. Also ich würde es vielleicht ein bisschen vergleichen. Ich weiß nicht, ob du Guild Wars 1 kennst. Da war es ja tatsächlich so, dass so gut wie alles in der Welt instanziert war und dass man andere Spieler eigentlich nur in den Städten getroffen hat. Und man könnte schon fast sagen, Destiny ist dann da ähnlich. Also das wirkliche Zusammenkommen, das wirkliche Sehen von anderen Spielern oder bewusst, dass man mal Massen wahrnimmt an Spielern, passiert eigentlich nur, wenn du in diese Treffpunkte reingehst, dann der Turm auf der Erde. Zum Beispiel, es kamen später auch noch andere Sachen dazu bei Destiny 1. Den Turm gibt's auch noch, dann beziehungsweise die Erdenplattform gibt's dann natürlich dann immer noch dann im zweiten Teil auch, wobei da kommen wir gleich nochmal ein bisschen genauer drauf zu sprechen. Aber die Sache ist so, in der Welt an sich kann es passieren, dass man mal Spielern begegnet, aber eigentlich sobald man in Gebäude oder irgendwie unter die Erde geht, irgendwie quasi in so einen Dungeon reingeht, ist eigentlich alles instanziert und dann sieht man nur noch seine Mitspieler, wenn man dann halt im Team unterwegs ist. Üblicherweise kann man dann zwei Mitstreiter haben und wie gesagt, so in Raid-Szenarien kann man dann auch als Sechser-Team rein, aber Raid-Szenario bedeutet dann in der Regel, dass man dann halt entsprechend viel gespielt haben muss, um überhaupt in der Region zu sein, dass man da mitmischen kann. Wobei, und da ist jetzt die Frage, ich weiß nicht, inwieweit du das dann noch weiter verfolgt hast, Thomas, wie sah es denn mit den ganzen DLC-Sachen aus, die dann zu Destiny 1 noch kamen? Hast du da noch dann fleißig gespielt?
Nee, die DLCs hätte man ja dann auch extra kaufen müssen. Das habe ich dann aufgrund des Desinteresses, was dann irgendwann da war, nicht mehr gemacht. Ich muss aber sagen, ich habe mir die quasi die Inhalte dann als Vorbereitung auf Destiny 2 angeschaut und ich glaube, da habe ich richtig was Gutes verpasst. Also das, was ich gesehen habe, hat mich sehr angesprochen. Das, was da an Story dann auch drin steckte. Ich glaube, dass das Spiel tatsächlich nach dem eigentlichen Start des Spiels sich wirklich noch stark verbessert hat, was man ja auch so ein bisschen der Presse dann noch entnommen hat und dass gerade die Story so richtig da auf Touren gekommen ist. Hast du es denn gespielt?
Ja, also ich habe sämtlichen DLC gespielt, den es gab, dann zum ersten Teil. Man muss wirklich sagen, es hat sich gelohnt, wenn man am Ball geblieben ist, denn es hat sich konstant verbessert in vielerlei Hinsicht. Das, sag ich mal, Hauptsächliche, was einem dann natürlich so ins Auge gesprungen ist dann die Art und Weise, wie das Storytelling dann funktioniert hat, weil es dann auf einmal dann auch Charakteren Raum gegeben hat und eine Stimme gegeben hat, dass sie sich äußern konnten und es wurden versucht, Charaktere auszubauen und generell wurde halt versucht, dann auch wenn ein Gegenspieler kam, den dann halt auch irgendwie einen Hintergrund zu geben und dann auch zu erklären, was er machen will. Und auch wenn die Story an sich relativ flach war, ist einfach die Art und Weise, wie das Ganze präsentiert worden ist, halt einfach auf ein neues Level gehoben worden. Und gerade wenn man dann halt das ursprüngliche Destiny 1 gespielt hat, war das schon richtig wohltuend. Das andere ist, viele Mechaniken, gerade was ich meinte zu Anfang, wo man noch so extrem viele Probleme hatte, dann Ausrüstung zusammenzukriegen, um dann halt eben Raid fertig zu sein und sowas. Man hat viel verbessert. Man hat solche Mechaniken langsam eingebaut, dass man Ausrüstungsgegenstände, die man hat, auch aufwerten kann. Was dann irgendwann später dazu übergegangen ist, dass man einfach in Waffenausrüstung einfach irgendeine andere Waffe reingesteckt hat, die man nicht braucht, um dann das Lichtlevel hochzuschrauben. Und das hat sich immer weiter dann halt verbessert und ist immer angenehmer geworden. Und ich sag mal, dann ganz zum Ende von Destiny 1 war das dann wirklich angenehm, dass das Ganze aufleveln. Also da war das Lichtlevel, was vorher man vielleicht ignoriert hat, weil das einfach so unglaublich viel Arbeit war, das hochzukriegen, ist dann einfach so viel angenehmer geworden und man konnte dann einfach sich seine Traumausrüstung zusammenstellen und dann mit der ganzen anderen Ausrüstung, die einem von den Perks her oder vom Aussehen oder was auch immer nicht gefallen hat, die aber im höheren Level waren, dann einfach alles in seine Ausrüstung reinstecken, langsam nach oben kommen und ja, das war schon sehr schön. Und es sind noch viele PvP-Modi dazugekommen. PvP ist nach und nach besser geworden. Ganz zu Anfang von Destiny 1 fand ich das auch noch ein bisschen sehr wenig, was da abging. Das haben sie auch nach und nach mit mehreren Modi und neuen Karten und so weiter aufgebessert. Und dann haben sie noch dieses Prison of Elders gebracht und was auch nochmal ein richtig schönes Koop-Ding war, wo man einfach so Arena-bezogen dann immer solche kleinen Gebiete hatte mit bestimmten Aufgaben und Wellen an Gegnern, die es zu erlegen galt und kleineren Bossen. Das war dann eher so eine kleine Version, sage ich mal, zwischen irgendwie Strike und Raid.
Ja, das hört sich gut an. Ja, war leider ohne mich.
Ja, also es hat sich auf jeden Fall sehr gemausert und ich muss allerdings dazu sagen, was für mich eine wichtige Komponente ist und das sollte ich an diesem Punkt auf jeden Fall einwerfen. Ich bin auch hauptsächlich so lange am Ball geblieben, weil ich dann, als ich das Hauptspiel durch hatte von Destiny 1, bin ich danach über Twitter dann an Leute geraten, die quasi einen Clan gegründet haben und ich bin mit in den Clan reingegangen und dadurch hatte ich dann Mitspieler, mit denen ich dann halt zusammen immer wieder dann auch unterwegs war und durch diese Komponente erst bin ich eigentlich so lange am Ball geblieben, wobei mit dem Clan gab es auch hin und her und dann ist man mal draußen gewesen, mal wieder drin und es gab ganz viele Streitereien im Hintergrund, das möchte ich jetzt ja alles nicht gar nicht besprechen, aber man hat dann auf jeden Fall so ein paar Online-Freundschaften dann irgendwann gefunden und gebildet, die dann halt geblieben sind und dadurch, dass ich dann halt eben einen bestimmten Kreis dann auch an Mitspielern hatte, mit denen man regelmäßig dann auch Weeklies und sowas machen konnte, bin ich auch am Ball geblieben. Ich glaube, wäre ich komplett für mich alleine gewesen und deswegen wollte ich das auf jeden Fall auch nochmal zur Sprache bringen, wäre ich jetzt einfach nur wirklich dann nur auf den Singleplayer-Aspekt dann halt sitzen geblieben, dann hätte ich nach dem Hauptspiel wahrscheinlich auch ausgemacht und es einfach weggelegt. Dann wäre dann wirklich die Frage gewesen, inwieweit wäre ich da am Ball geblieben.
Ja, aber das hat man ja in MMOs typischerweise eigentlich so. Ne? Wenn man jetzt ja eben sowas wie WoW kennt, dann weiß man ja auch, das Spiel lebt eigentlich von den Gruppen, in denen man sich dort bewegt. Und wenn man da nette Mitspieler gefunden hat, dann ist man da auch motiviert, aber auch ein bisschen unter Zugzwang, regelmäßig zu spielen. Und in dem Moment, wo man eben alleine für sich in so einer Spielwelt ist, dann verliert es irgendwann dann wahrscheinlich dann doch seinen Reiz oder irgendwo fehlt einem dann auch die Möglichkeit, an die Dinge heranzukommen, an die hochhängenden Früchte, die man eben nur in den fetten Raids bekommt. Und das ist einfach so. Aber ich sag mal, wenn man so ein Spiel spielt, weiß man ja auch, worauf man sich einlässt. Ich muss sagen, in beiden Fällen, um das auch schon mal vorwegzunehmen, in Destiny 1 und in Destiny 2, ist man aber, glaube ich, auch, wenn man selbst das Ganze nur als Singleplayer-Spiel betrachtet, gut bedient gewesen. Also ich habe mit dem ersten Teil damals auch eben meine bestimmt 20, 25 Stunden verbracht, was ja für einen Shooter schon keine schlechte Zeitausbeute ist. Und der zweite Teil, der hat ja sogar dann eben noch eine richtige Story bekommen. Also insofern, selbst wenn man das Spiel nur für sich alleine spielen will, kommt man, glaube ich, auf seine Kosten, wenn man bereit ist, sich Gruppen anzuschließen oder auch gerne online spielt, hat man dann noch eben viel mehr Wert fürs Geld, das man da bezahlt hat.
Ja, würde ich schon sagen. Also ich würde auf jeden Fall nicht sagen wollen, dass es jetzt uninteressant wäre für jemanden, der jetzt halt eben nur den Singleplayer-Part spielen möchte. Es ist allerdings halt so, dass man dann schneller natürlich an den Punkt kommt, wo man dann einfach sagt, so, ja, an dem Punkt macht es jetzt einfach keinen Sinn mehr für mich, dann jetzt großartig weiterzuspielen. Aber wie auch viele andere MMOs das machen, sind dann auch so nach und nach dann Events gekommen, solche klassischen Events, dass man irgendwas Besonderes zu Weihnachten oder Halloween dann irgendwas gemacht hat, was so thematisch ein bisschen passt. Und dann gab es auch spezielle Ausrüstungen und kleinere Questreihen, die man dann gemacht hat und so weiter. Und das sind alles solche Aspekte, die dann von MMOs da mit reingeflossen sind, die dann eigentlich das Ganze ganz nett erweitert haben. Und was du eben gesagt hattest, so eine Sache, die sie dann auch ein bisschen aufgebrochen haben, dann über die Zeit von Destiny 1, dieses, dass man die höchste Ausrüstung oder die höchsten Früchte, ich weiß gar nicht mehr, wie du es eben so schön gesagt hattest, waren am, genau, die am Anfang dann halt den Raid-Spielern vorbehalten waren. Das hat man ja später so ein bisschen aufgeweicht, indem man dann viele Events oder Sachen reingebracht hat, wo man dann entsprechend auch genauso hochwertige Sachen bekommen konnte. Und jetzt in Destiny 2 ist es ja direkt von vornherein so, dass man nicht auf den Raid angewiesen ist. Also man kann auch als Nicht-Raid-Spieler trotzdem auf das Maximallevel kommen. Und es gibt gar nicht mehr so diese Verpflichtung. Also man hat nicht so dieses Gefühl, okay, ich kann nur bis dahin kommen und der Rest bleibt mir verwehrt. Es ist natürlich so, dass bestimmte Shader oder Optiken von Ausrüstung dann nur im Raid zu bekommen sind, aber man hat jetzt nicht mehr dieses Ding, dass man jetzt irgendwie vom Level her jetzt nicht mehr die letzten Stufen erreichen kann oder so.
Ja gut, das ist ja sehr populär, dass diese Spiele immer mehr casual gestaltet wurden. Und das hast du ja eben bei einem WoW mittlerweile genauso, dass an sich eben so die harten Raid-Zeiten sind vorbei. Weil da finde ich eben gerade beim ersten Teil schlecht, dass du ja eben keine Art Group Finder oder sowas im Spiel hast. Und selbst im zweiten Teil haben sie es ja als neues Feature groß angekündigt. Mir ist es noch nicht weit genug gegangen. Wie siehst du das?
Ich habe selber die Mechanik noch nicht ausprobiert, aber ich finde die Mechanik eigentlich fast ein bisschen zu kompliziert. Ich meine, ich kann irgendwie den Gedanken der Entwickler verstehen, dass man versucht, sage ich mal, das nach gewissen Systemen und Regeln aufzuziehen, weil die wollen, dass dann auch Leute dann halt nur entsprechend Hilfe für Raids und sowas anbieten, die dann auch wirklich mit dem Ziel daran gehen, dann halt mit allen das gemeinsam zu schaffen und eine gute Zeit zu haben. Und aber es ist schon mit sehr viel Regeln und Aufwand alles behaftet. Es wäre halt schöner oder angenehmer, wenn man das dann vielleicht noch irgendwie zusätzlich eine etwas offene Variante vielleicht anbieten würde. Aber ja, also Raids sind immer noch so eine schwierige Sache. Am besten ist es tatsächlich, wenn man wirklich Raids machen will, man schafft es über irgendeine soziale Plattform, keine Ahnung, entweder irgendwelche Foren zu Destiny oder Facebook, Twitter, keine Ahnung, irgendwas, versucht man irgendwie Leute zu finden und in den Clan reinzukommen, ist eigentlich fast noch die beste Möglichkeit, als diese bisher interne Lösung von Destiny 2 dann zu verwenden.
Ja, aber gut. Auch das ist eben ein Bestandteil eines MMOs. Als unsympathischer Mensch oder Kotzbrocken hat man es dann immer etwas schwieriger, Anschluss zu finden auf Dauer. Das ist einfach so. Ja. Also man muss, wenn man eben daran teilnehmen will, sich irgendwo darauf einlassen wollen.
Beziehungsweise du kannst auch ein super lieber Spieler sein, der vielleicht auch einfach gerne in einem Clan spielen möchte, aber dann vielleicht dann halt nur ein Gelegenheitsspieler ist. Und dann hast du ja dann auch immer mal wieder das Problem, dass es dann halt viele Clans gibt, die dann so auf, ich sag mal, Performance gehen und dann halt auch von jedem Mitglied wollen, dass er sich dann halt entsprechend einbringt und denen reicht es dann nicht einfach nur netten, sympathischen Typen dann da zu haben, der dann aber nur alle paar Male kann, ja, dann bist du dann auch schnell dann wieder raus.
Klar, das ist auch ein, ich sag mal, der Leistungsdruck ist da auch nicht unerheblich bei solchen Geschichten, weil das hatte ich auch lange bei WoW, eine super sympathische Gruppe, ganz am Anfang meiner Raid-Karriere, die aber nichts auf die Kette bekommen hat. Was natürlich dann, nachdem du dann dich irgendwie das 7., 8., 9. Mal immer zum gleichen Termin getroffen hast und dann festgestellt hast, wir kommen hier nicht weiter,
ja,
was die Leute dann auch zur Weißglut getrieben hat und vor allen Dingen dann da auch dazu geführt hat, dass die Motivation dann irgendwann natürlich auch flöten geht. Also das, ja, da sind die Spiele teilweise gnadenlos.
Naja. Ja, und ach Gott, was man da alles nicht an Geschichten erzählen kann, mit irgendwelchen Clans, die dann irgendwann anfangen, dann auch mit, das ist jetzt unser A-Team, mit denen kann man dann immer schnell und gut durch Sachen durchkommen und die anderen Leute werden dann so quasi in die B-Ecke geschoben, so, die können gerne unter sich bleiben, die sind halt nicht so dolle und, oder es wird irgendwie aufgespalten oder rausgeworfen oder irgendwie, ach Gott, das ist Clan-Geschichten, oh Gott, da will ich gar nicht anfangen.
Ja, nicht so schön.
Nee. Da tun sich manchmal richtig menschliche Abgründe auf.
Ja, der Spieler ist immer noch die entscheidende Komponente. Naja, gut. Aber Destiny 2, das große Thema. Wie hast du überhaupt aufgenommen, dass quasi ein harter Cut stattgefunden hat? Weil üblicherweise bei anderen MMOs geht es ja so eine Art fließender Prozess. Man nimmt alles mit. Man hat quasi eine fortlaufende Spielwelt innerhalb eines Spiels. Hier ist es so, und das finde ich tatsächlich von Activision ganz clever gemacht. Durch diesen harten Cut hat man auch als jemand wie ich, der eben den ersten Teil zwar gut fand, aber danach nicht mehr gespielt hat, dieses Gefühl gehabt, och, hier kann ich unbeschwert wieder einsteigen. Irgendwo alle starten wieder annähernd bei Null und man kann sich quasi ohne Altlasten auf das neue Spiel wieder einlassen. Wie hast du das empfunden als jemand, der sehr viel Zeit in den ersten Teil gesteckt hat?
Ist schwierig, weil die Sache genau, was du eben eigentlich schon angesprochen hast, so als Destiny-Veteran, wenn man sich dann so betrachten möchte, ist es natürlich schon irgendwie blöd, wenn man also vorher dann mit den ganzen Erweiterungen ist, man ja dann einfach immer weitergegangen. Das Level-Cap wurde erhöht, es gab neue Ausrüstung und so weiter. Das übliche MMO-Ding. Und auf einmal steht man da, Destiny 2 kommt und man ist dann erstmal wieder bei Null. Und man hat dann halt wirklich so viele Tage und Stunden in das Spiel gesteckt und ist dann erstmal wieder auf der Stufe von allen anderen. Fühlt sich erstmal komisch an und man fühlt sich dann doch etwas, ich möchte jetzt nicht sagen, verarscht vom Entwickler, aber irgendwie verpufft einfach das, was man vielleicht dann erreicht hat. Auf der anderen Seite kommt dann eben dieser Aspekt zu tragen, den du gerade gesagt hast. Destiny 1 hat leider gerade in der Anfangsphase viele Leute verloren. Und ich glaube, jetzt mit Destiny 2 war einfach ein Punkt von Destiny erreicht, wo die Entwickler gesagt haben, das ist jetzt ein Punkt, wo wir halt wirklich viele Leute wieder ins Boot holen können, die vorher aus dem oder dem Grund rausgegangen sind. Und von daher wollen wir jetzt einfach einen Punkt schaffen, an dem wieder sämtliche Spieler mit reinkommen können und idealerweise dann halt von diesem Nullpunkt an uns begleiten und dann halt wieder dann am Ball bleiben. Insofern hat, denke ich, auch dieser Entschluss, dann alles auf Null zu setzen, auch was Positives, weil ich denke jetzt deutlich mehr wahrscheinlich Spieler dann sich auch freuen, da weiterzumachen und da auch wieder am Ball zu bleiben, als es dann irgendwann zum Ende hin von Destiny 1 dann der Fall war. Also um das Ganze wieder mit Leben zu füllen, sage ich mal einfach, ist das schon grundsätzlich eine gute Entscheidung. Aber wie gesagt, dann als Spieler, der dann halt wirklich sehr intensiv gespielt hat, im ersten Moment ist das schon so ein bisschen ein bitteres oder saures Gefühl. Aber dann denkt man sich dann auch, ja, es ist auf jeden Fall ein nachvollziehbarer Entschluss und vielleicht hoffentlich dann für die Zukunft betrachtet ein guter Entschluss, dann halt eben dann auch wieder alle mit ins Boot zu holen.
Ja. Also was mich auf jeden Fall gefreut hat, war, dass mein zu Destiny 1 generierter Charakter rein äußerlich quasi mit übernommen worden ist. Also so dieses, die Ideen und die ganzen Gedanken, die man sich so gemacht hat, um den quasi zu designen, das ist ja geblieben. Also der Wiedererkennungswert war sofort wieder da. Auch das nach bestimmt jetzt 2 Jahren Pause oder wie lange es war. Auf der anderen Seite, so, ich hatte damals ja auch so irgendwelche Goodies, irgendwelche Gleiter oder irgendwas bekommen. Die waren natürlich jetzt alle weg. Ich sag mal, die hätte man schon vielleicht noch übernehmen können, aber ist natürlich hart, wo zieht man da die Grenze? Vielleicht gab es ja irgendwelche Raids dann da, bestimmt ja auch irgendwelche Super-Items oder so, die sind ja dann genauso verloren gewesen für alle anderen.
Ja, insofern, genau. Ja,
fand ich es sehr konsequent. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dadurch, dass das letzte Spiel ja auch immer noch quasi eine Art Zwitterspiel war zwischen den Generationen, wir in uns das Spiel kam für PS3 und Xbox 360 genauso raus wie für eben Xbox One und PS4, hat man, glaube ich, aber auch jetzt hier von der technischen Seite her mal so ein paar alte Zöpfe abgeschnitten und dementsprechend das Spiel auch an die Möglichkeiten der mittlerweile ja aktuellen Konsolengeneration angeglichen, mit sogar eben 4K-Optionen für die Pro und für die dann bald kommende Xbox One X. Also insofern, glaube ich, war es auch vernünftig, da von der Warte her nochmal einen Cut zu ziehen, denn das Ganze ist jetzt ja auch erstmalig für den PC erschienen, was ja sicherlich dann auch nochmal ganz neue Möglichkeiten für die Entwickler gegeben hat.
Ja, richtig, da sagst du gerade was. Durch das Erscheinen jetzt auch auf dem PC ist eben auch nochmal eine wunderbare, also durch diesen Cut einfach auf dieses auf Null setzen, sind eben diese Möglichkeiten jetzt noch da gewesen zu sagen, okay, wir können jetzt mit dem Teil 2 auch auf dem PC starten, weil sonst hättest du dir überlegen müssen, wie können wir vernünftig auf dem PC starten an einem Punkt, wo dann vielleicht auf den anderen Plattformen das fortgeführt wird und auf dem PC müsstest du von Null starten. Das ist irgendwie schwierig und kompliziert, aber durch diesen quasi Neustart waren da auch viel mehr Möglichkeiten. Und wie du auch sagtest, mit diesem Übergangsspiel, was es am Anfang ja war, ja, ist es auf jeden Fall ein nachvollziehbarer Schritt, definitiv.
Ja, und Grafik, das Spiel ist sicherlich jetzt nicht das schönste Spiel, was du auf den aktuellen Konsolen findest, aber ich finde es trotzdem sehr, sehr hübsch. Also das ist alles sehr stimmig, die weitlaufenden Level, die Gegnergestaltung, die Vielfalt der Gegner, das alles trägt sehr zur Atmosphäre bei, auch dass die Welten rein äußerlich, die man dort besucht, alle sehr unterschiedlich gestaltet sind. Ich finde auch vor allen Dingen hat man diesmal etwas mehr den Eindruck, tatsächlich irgendwie auf anderen Welten zu sein. Das hat mich beim ersten Spiel etwas gestört. Das war alles relativ, fand ich, eng und kleinräumig und von den neuen Welten bis auf diese, wo man auf diesen quasi Art Ölplattformen im Wasser steht, finde ich die alle sehr, sehr hübsch. Diese Welt, die dort im Wasser gebaut ist, finde ich wiederum ja fast hässlich, weil zumindest auf der normalen Xbox One ohne X du massiv Kantenflimmern hast, weil das alles so eckig gestaltet ist. Und dann diese komischen Wellen, wo Schiffe wie so Papierschiffchen sich hin und her bewegen. Was man sich dabei gedacht hat, ich weiß es nicht. Aber der Rest, wie gesagt, finde ich sehr, sehr hübsch.
Ja, ich würde auf jeden Fall auch sagen, also auch durch den gewählten Stil ist das ein wirklich schönes Spiel geworden. Auch der Einsatz von Farben bzw. Lichtern in einigen Umgebungen ist wirklich toll. Was Effekte auch so weiter angeht, ist das Ganze auf jeden Fall ein hübsches Spiel. Also es ist jetzt nicht, sage ich mal, jetzt wirklich die oberste Marke von dem, was möglich ist. Aber die Sache ist, auf der anderen Seite ist es ja dann halt eben auch performance-technisch halt wichtig, finde ich, bei so einem Spiel, dass es halt eben auch sehr flüssig und sehr sauber läuft. Und das finde ich schon, das tut es auf jeden Fall. Und auf der anderen Seite ist es dann halt wirklich schön, was das Spiel dann halt an stimmungsvollen Welten präsentieren kann. Und wie gesagt, also manchmal dann auch was an Effektgewitter abgeht. Wenn du zum Beispiel als, je nachdem, was für eine Klasse du dann halt bist, dann entsprechend auch super Fähigkeiten zündest und dann halt da wirklich ein Feuerwerk sondergleichen losgeht. Beziehungsweise wenn ein ganzes Team das dann gleichzeitig macht. Also ist ja schon teils Wahnsinn, was da abgehen kann. Und das muss das Spiel natürlich ja auch stemmen.
Das stimmt, ja. Ich bin übrigens Warlock. Das war die Rasse oder die Klasse meines Vertrauens.
Ja, dann kann ich das auch eben sagen. Ich habe mich dann für den Titanen entschieden. Und also habe ich im ersten Teil gespielt, habe ich jetzt auch hauptsächlich im zweiten Teil gespielt. Ich hatte dann im ersten Teil irgendwann dann auch so als Zweitcharakter einen Warlock angefangen. Das hatte ich jetzt bei Destiny 2 auch so ein klein bisschen gemacht, aber habe da hauptsächlich bisher meinen Titanen gespielt, um den dann halt wirklich jetzt auf Max-Level zu treiben. Und das war dann irgendwie dann doch immer meine Klasse der Wahl. Und ich mag dann halt jetzt auch besonders so seine neue Fähigkeiten, denn er hat so ein Captain America-Schild bekommen, was man dann den Gegnern auch ins Gesicht pfeffern kann, also richtig schön werfen kann. Das macht einfach Spaß, das ist schön.
Ja, Andreas hat den Titan geschaffen, Codename Dieter. Der Pop-Titan. Nee. Ja, es gibt ja noch eine dritte Klasse, den Jäger, das ist ja die Sniper-Klasse im Spiel. Mhm. Wobei ich glaube, klar, jede spielt sich so ein bisschen unterschiedlich, aber die Unterschiede sind, glaube ich, nicht ganz so krass, wie es jetzt bei anderen MMOs sind, weil letzten Endes ballern können erstmal alle. Und auch alle können ja gewisse, also auch ich als Warlock kann mir ein Sniper-Gewehr schnappen, also gewisse Möglichkeiten hat man ja dann trotzdem. Nichtsdestotrotz, das Zusammenspiel der Klassen ist ja für das Voranschreiten in Raids und auch für die Möglichkeiten, die so von der taktischen Tiefe her gegeben sind, schon ist es wichtig, dass man da eben alle drei ja, Klassen dann auch irgendwo vertreten hat.
Genau, so in den Fähigkeiten und je nachdem, wie du deine Subklasse dann ausrichtest, da ergeben sich dann erst so die strategischen oder taktischen Sachen, weil grundsätzlich hast du recht, jede Klasse spielt sich rein vom Shooter-Gameplay her irgendwo gleich, weil jede Klasse kann die gleichen Waffen benutzen und die Waffen sind auch identisch. Also ich habe jetzt nicht bestimmte Waffengruppen, die dann halt nur für eine bestimmte Klasse zu spielen sind. Also rein vom Ballern her tut sich da erstmal jetzt nicht viel. Aber wenn es dann um die Fähigkeiten geht, dann wird's dann halt interessant. Also jetzt gerade auch mit dem, finde ich, mit dem zweiten Teil durch auch die neuen Fähigkeiten, die dazugekommen sind und auch die verschiedenen Ausrichtungen der Fähigkeiten, wie man das jetzt gemacht hat, ergeben sich dann doch ein bisschen mehr Möglichkeiten, wie man sich dann ergänzen kann. So hat jetzt eben der Titan halt viele Möglichkeiten, also neben dieser Bubble, die er schon seit dem ersten Teil kann, um Gruppen zu schützen, kann man jetzt halt auch standardmäßig so eine Art Schildwall vor sich aufbauen, um Leute zu schützen. Ebenso kann jetzt der Warlock einen Heilkreis machen, um Leuten ein bisschen besser zu helfen, dann hochzuheilen, und der Jäger beziehungsweise Hunter hat dann jetzt eben noch einige Möglichkeiten bekommen, sich dann halt eben so von wegen täuschen, tarnen, verpissen, sich dann schnell aus dem Gefecht rauszuziehen, sich unsichtbar zu machen, beziehungsweise dann sieht man nur so einen leichten Schimmer und dann irgendwo sich einen schönen Punkt rauszusuchen und dann Leute dann halt eben wegzusnipen. Zwar, klar, kann grundsätzlich jeder ein Scharfschützengewehr bedienen, aber durch die Kombination mit den Fähigkeiten ergeben sich dann halt für bestimmte Waffenkategorien so eine gewisse, ja, ich sag mal, es harmonisiert dann einfach mehr.
Genau. Was ich auf jeden Fall auch sehr erwähnenswert finde in dem Spiel, ist mal wieder der Soundtrack. Der ist richtig toll geworden, unterstützt die Szenen, insbesondere in der Kampagne, an verschiedenen Stellen, sehr stimmungsvoll. Der ist, soweit ich weiß, nicht mehr von Michael O'Donnell gemacht, also dem Schöpfer des Halo-Soundtracks, der an dem ersten Spiel noch mitgewirkt hat. Trotzdem würde ich sagen, ist er seiner Art irgendwie nachempfunden und gehört mit zu den stimmungsvollsten Soundtracks für mich des Jahres. Also sehr, sehr schön geworden.
Ja, definitiv. Also auch der erste Teil hatte wirklich einige richtig geniale Highlight-Momente, sage ich mal, einfach in Verbindung mit dem Soundtrack, woran ich mich gerne zurückerinnere. Und auch der zweite Teil hat einen wirklich schönen, stimmungsvollen Soundtrack. Also kann ich nur unterstreichen. In Verbindung mit der, Spiel zur Musik und dann auch, wenn bestimmte Level oder Missionen eingeleitet werden, das wirkt dann halt einfach sehr episch und pompös. Also das ist so ein bisschen die Ausrichtung des Soundtracks und der unterstreicht das halt einfach sehr schön.
Ja, das hatten wir eben schon ein paar Mal gesagt, das Spiel hat diesmal gefühlt eine deutlich intensivere Kampagne als der erste Teil. Mhm. Ich würde es an sich so formulieren, dass man sagt, genauso wie ein Call of Duty einen Singleplayer-Modus hat oder auch eben ein Battlefield oder andere Spiele, so ist es jetzt hier genauso, nur dass man quasi für das Kennenlernen der Fähigkeiten und auch für das Aufsteigen der Charakterstufen quasi gezwungen ist, aber im positiven Sinne, die Kampagne einmal durchzuspielen, damit man danach erst mit dem Multiplayer-Spiel beginnen kann. Dadurch, dass man auch schon eben die Singleplayer-Kampagne komplett Multiplayer spielen kann, tut das, glaube ich, auch demjenigen nicht weh, der von vornherein sagt, boah, ich habe eigentlich nur Lust auf Online-Spiel, weil das geht. Also ich habe die Singleplayer-Kampagne mit einem Bekannten komplett zusammen durchgespielt, was das Spielen auch deutlich einfacher macht oder sich deutlich angenehmer spielt, gerade in haarigen Situationen, als wenn man da alleine unterwegs ist. Und die Kampagne ist wirklich toll geworden. Also die ist, finde ich, mit so einem Call of Duty oder in einem anderen Singleplayer-Shooter-Spiel gleichwertig. Ich würde es jetzt vielleicht nicht mit einem zum Beispiel Wolfenstein, was ein reiner Singleplayer-Titel ist, als gleichwertig ansehen, aber eben mit diesen ganzen gemischten Spielen auf jeden Fall. Also das kommt hin. Da ist eh nicht viel Liebe reingeflossen. Und auch gerade im Vergleich zum ersten Teil, diesmal mit dem richtig tollen Antagonisten, wo man so ein bisschen mitfiebert, wann ihn das Zeitliche segnet und wie und ob er nochmal wiederkommen wird. Alles Fragen über Fragen, die dort aufgeworfen werden.
Ja, man hat da ja so ein bisschen den Ansatz genommen, wie zum Beispiel in Mass Effect 2, dass man halt einfach sagt, deswegen passt ja auch dieses schöne auf Null setzen, dass eben dann auf einmal die Kabale kommen und einfach alles zu Klump schießen, also diese letzte Stadt, die es auf der Erde gibt, wo sich die Menschen zurückgezogen haben. Und man ist dann quasi, man sieht dann den Turm, welcher ja dann auch in Destiny 1 dann der Treffpunkt war von sämtlichen Spielern, wo man dann halt auch andere dann getroffen hat, um mit denen zu interagieren oder vielleicht Gruppen zusammenzuschließen. Jetzt fängt es direkt an mit der Zerstörung, die Kabale kommen, die im Destiny 1 vielleicht noch ein bisschen zu kurz gekommen sind. Auch deswegen vielleicht einer der Gründe, warum man die jetzt so in den Fokus gerückt hat, jetzt für Destiny 2. Und geht direkt mit so einem Bombast los. Und dann hat man direkt quasi dann den Gegenspieler und der präsentiert sich auch richtig schön fies und gemein. Und man hat ein klares Ziel. Und ja, dann kann man sich dann, ich glaube, nach so 2-3 Missionen, wo man erstmal so alleine sich durchwurschteln muss, kann man relativ schnell sich dann auch zu kleinen Grüppchen zusammenschließen. Wie gesagt, entweder dann zu zweit oder dann halt auch entsprechend zu dritt.
Das stimmt. Ich glaube, so die erste Stunde, die muss man wirklich alleine spielen und ab dann geht's aber, ne?
Genau, weil storymäßig ist man dann quasi einer der letzten Überlebenden und dann auch relativ schnell einer der letzten Überlebenden, die dann halt eben noch die ganzen Kräfte des Lichts nutzen können, wobei das dann wieder so, ja, ist so diese MMO-typische Ungereimtheit, dass dann zweimal gesagt wird, du bist dann halt der eine und so weiter, aber dann dein Koop-Partner ist ja dann im Prinzip ja auch dieser eine und das ist dann immer so die Sache, wo man sich denkt, passt ein bisschen seltsam zusammen, vor allen Dingen, was ein bisschen schade ist, wenn man diese ganzen Zwischensequenzen hat oder die Story generell, spricht ja immer nur dich als den einen Spieler an. Also selbst, also du kannst sämtliche Situationen zu zweit, zu dritt bestreiten, aber es wird immer nur von dir als der eine Wächter bzw. Guardian dann halt gesprochen.
Ja, das passt doch. Ich bin halt der Guardian und die anderen sind meine Schergen, die mitkommen. Das sieht dann jeder für sich so.
Genau.
Ja, gut. Sagen wir so, wer wirklich dann Wert auf Atmosphäre legt, der muss es halt alleine spielen, aber ich glaube, das ist verschmerzbar.
Das ist auf jeden Fall verschmerzbar. Das ist, wie gesagt, sollte man jetzt auch nicht irgendwie jetzt zu stark dem Ganzen eine Gewichtung geben. Also das ist storytechnisch, wie gesagt, ist das schon wirklich toll gemacht und es hat auch wirklich viel Spaß gemacht, durch die Kampagne mich durchzukämpfen. Und wenn man das dann einmal die Kampagne durch hat, dann öffnet sich das Spiel dann nochmal ein Stück weit mehr, als dass dann halt wirklich diese ganzen Aspekte dann dazukommen, dass man halt eben die Daily-Sachen hat, die Weekly-Sachen hat und gerade die Weekly-Sachen sind relativ gewinnbringend, weil die bringen so die schönsten Ausrüstungsgegenstände mit dem höchsten Leveln und da ist man später dann auch drauf angewiesen, dann die zu machen, um dann halt in die ganz hohen Levelregionen vorzustoßen.
Was ich ein bisschen schade finde, ist, ich hoffe, ich habe jetzt da nichts übersehen, aber dass man anders als wie bei einem Diablo 3 aber auch nicht sagen kann, hier unsere Gruppe hat eigentlich wenig Lust auf Raids, wir mögen aber die Kampagne gerne 4-5 Mal spielen und versuchen auf die Art und Weise eben immer höhere Schwierigkeitsgrade, besseres Loot zu bekommen. Ich glaube, wenn man die Kampagne einmal durchgespielt hat, dann ist sie dann auch durch, die ist dann abgeschlossen, da kommt man dann auch nicht mehr hin zurück. Die Welt verändert sich im Verlauf dessen auch so ein bisschen. Mhm. Und hätte ich mir noch gewünscht quasi, dass man einfach die Kampagne auch nochmal mehrfach wieder mit höherem Schwierigkeitsgrad neu starten könnte.
Im Prinzip kann man es. Es gibt die Ikora ist es, glaube ich, auf dem Turm. Die bietet quasi immer, ich weiß nicht, wie der Reset ist, ob das dann tatsächlich täglich ist oder auch wöchentlich. Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Habe ich jetzt nur einmal testweise gemacht, war jetzt für mich nicht so interessant. Aber die bietet dann halt an, Missionen dann halt nochmal zu spielen. Allerdings nicht in der vollen Länge, wie man es in der Kampagne hat, sondern es wird ein kleineres, reduzierteres Stück genommen aus der Kampagne, weil die Missionen sind teilweise schon recht lang, also deutlich länger als noch in Destiny 1. Und man kann dann halt zu ihr hingehen und kann dann eine Mission nochmal durchmachen und verschiedene Challenges und so weiter erfüllen. Ich weiß allerdings nicht mehr genau, wie es mit der Gewichtung des Loots war. Also ob man über diesem Wege dann auch signifikant irgendwie weiterkommt. Ich glaube nämlich nicht, dass das bisher so eine interessante Möglichkeit war, was das zu tun. Und ich glaube, das machen auch sehr wenig Spieler tatsächlich. Also das ist so eine Sache, die ist noch so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, also es lohnt irgendwie gefühlt nicht, dann halt eben Kampagnenmissionen nochmal zu wiederholen.
Also da ist es eher... Das fiel mir halt nur auf, weil ich ansonsten auch viel Diablo 3 immer noch spiele, ja. Und da ist das jetzt schon, sag ich mal, auch neben dem Abenteuermodus und so eine Spielart, die von vielen dann auch trotzdem noch gern gespielt wird.
Ja, also es ist auf jeden Fall, gerade wenn man so in Richtung dann auch des Auflevelns und des Sammeln von Loots geht, ist es dann halt schon eher gewinnbringender oder erstrebenswerter, dann halt eben die Strikes zu machen. Die kann man ja problemlos mehrfach machen über Strike-Playlisten und so weiter. Und da kriegt man auch immer wieder was. Beziehungsweise irgendwann ist dann halt einfach der Punkt erreicht, wo dann halt es für dich als Spieler dann nur noch wirklich interessant ist, dann diese großen Meilensteine, die dann halt jede Woche resetten, dann zu machen. Dazu gehört natürlich der Nightfall, was im Endeffekt einfach ein Strike ist mit verschiedenen Modifikatoren und dadurch halt eben nochmal deutlich schwieriger und anspruchsvoller wird. Beziehungsweise dann halt Events zu machen und so weiter.
Aber das ist, glaube ich, schon ein guter Punkt, denn wenn man dann die Story irgendwann durch hat, dann ist es so, dass man eigentlich ja anfängt mit dem Endgame des Spiels zu beginnen. Das sind die Strikes, das sind die, ja, wie heißen die Raids? Die heißen irgendwie anders.
Raid ist Raid. Also es gibt diesen einen Raid, oder was meinst du?
Ja, ich glaube, die heißen auch irgendwie anders im Spiel. Du hast ja die Strikes, das sind diese Dreier-Team-Geschichten. Du hast aber ja auch hier jetzt nach wie vor für 6 Personen irgendwas. Das heißt das nur Raid, oder?
Also ich meine, es heißt immer noch Raid. Also sie haben manche Sachen von den Begrifflichkeiten her ein bisschen angepasst, aber Raid ist, glaube ich, Raid geblieben.
Ja, okay. Auf jeden Fall, die Möglichkeit bietet sich einem. Ich habe die Strikes alle gespielt. Den Raid mal wieder noch nicht. Nach dem, was ich dann auf Videos auf YouTube gesehen habe, ist das auch schon mit ein bisschen mehr Stress, glaube ich, versehen, weil man da doch deutlich koordinierter vorgehen muss, was, wenn man eben keine feste Gruppe hat, mir von vornherein wieder ein bisschen frustig aussah. Hast du denn da in den Raid schon mal reingeschaut?
Leider nicht. Weil mir die Zeit fehlte, weil für einen Raid muss man natürlich schon entsprechend die Zeit einplanen, beziehungsweise man muss sich mit den Spielern erstmal absprechen, dass man dann halt den Termin findet, wo dann halt entsprechend die Gruppe kann. Das kann schon mal schwierig werden und dann musst du dann halt entsprechend dann auch die Zeit einplanen, weil, weißt du, du kannst dich mit den Leuten treffen und mal eben so ein Stündchen oder zwei spielen und so verschiedene Weekly-Sachen machen oder mal hier und da einen Strike machen, ein bisschen PvP und so weiter. Du kannst mehrere Sachen einfach abfrühstücken, aber wenn du dich zum Raid triffst, musst du dann halt für den Raid alleine schon ein Zeitfenster haben. Vielleicht zu Anfang, wenn du unerfahren bist, dann rechnest du 2, 3, 4, was weiß ich, wie viele Stunden, bis da erstmal so viel Routine drin ist und du vom Level so hoch bist, dass dir das wirklich leicht fällt, dauert auf jeden Fall. Und wie gesagt, deswegen habe ich tatsächlich den Raid noch nicht gemacht. Ich kenne den natürlich von Videos her, also ich habe mir da schon Playthroughs angeguckt und mir die Mechaniken angeguckt und so weiter. Wobei jetzt noch nicht von der Variante Prestige, die vor kurzem ja noch hinzugekommen ist, dass man quasi noch mal eine härtere Variante des Raids quasi gemacht hat. Aber deswegen leider noch nicht selbst gespielt.
Ja, aber damit kann man sich auch, glaube ich, noch mal eine ganze Weile beschäftigen, weil man fängt ja dann an, eben sein Lichtlevel, was mittlerweile nicht mehr Lichtlevel heißt, sondern nur noch Level, ne?
War das nicht Power Level oder so?
Oder Power Level,
genau. Das Problem ist, ich nenne es halt immer noch Lichtlevel. Ich kriege das nicht raus. Für mich ist es das Lichtlevel. Und das ist auch so eine Sache, wo ich nicht verstehe, warum wurde das irgendwie umbenannt? Also warum hat man da die Begrifflichkeit irgendwie geändert? Das verstehe ich nicht.
Habe ich auch nicht verstanden, weil ich suchte auch nach dem Begriff Lichtlevel und dachte mir, Power Level am Anfang war ich der Annahme, das wäre was anderes.
Ja, ja.
Gut, merkt man dann relativ schnell, dass es ja dann kein Lichtlevel mehr gibt, aber gut. Auf jeden Fall, man kann ja dann erstmal, nachdem man dann das Max-Level erreicht hat, was wieder bei 20 liegt, dann anfangen, dementsprechend eben Power-Level zu sammeln, wo momentan gute Frage, aber ich würde schätzen, so 40, 50 Stunden kann man da, glaube ich, reinstecken, oder? Um da das aktuell maximale oder annähernd maximale Level irgendwie sich zusammenzusammeln. Also da kann man schon ordentlich Zeit drin versenken.
Das ist auf jeden Fall richtig. Also das dauert doch schon relativ lange. Man kann den Prozess ein bisschen beschleunigen, wenn man in einem Clan drin ist und selbst wenn man nicht mal direkt mit dem Clan zusammenspielt, schon alleine nur wenn du in einem Clan drin bist, bekommst du eine ganze Menge Boni vom Spiel. Zum Beispiel, obwohl ich den Raid nie gespielt habe, habe ich Raid-Ausrüstung nicht. Raid-Rüstungsteile, aber die gibt's tatsächlich nur, wenn du den Raid spielst. Aber ich habe einige Raid-Waffen zum Beispiel. Das hängt damit zusammen, dass wenn in deinem Clan dann Leute den Raid machen oder den Nightfall machen oder so, bekommst du zufällig was, was man da kriegen würde, so als Loot, dann, du musst einfach nur zum Turm gehen und dann kriegst du das. Einfach so als Achievement, der Clan hat das geschafft, egal wer, kriegen dann alle, auch die dann nicht dabei waren, nochmal so ein kleines Belohnungsding. Und die Sache ist, und es gibt dann auch noch so Clan-Boni, weil man steigt auch in einem Clan-Level auf und da kriegt man auch mal so ein paar Boni und es gibt viele Sachen, wie man nochmal so ein bisschen schneller vorankommt. Dadurch würde ich sagen, in so einem Umfeld kannst du dann noch mal einige Stunden runterrechnen, weil du dann noch ein bisschen schneller noch vorankommst, aber
okay.
Ja, und es ist sehr davon abhängig, wie du spielst. Also ich meine, du kannst halt wirklich extrem versuchen, das zu pushen, auch mit solchen kleinen Boostern, die du in dem Spiel bekommen kannst, die, glaube ich, sogar für 4 Stunden oder so auch noch mal XP und so weiter boosten oder Droprate von Loot. Und dann machst du dann halt Events und es gibt dann halt Möglichkeiten im Spiel, diese Events dann auf heroisch zu schalten, indem du bestimmte Dinge machst in dem Event selber. Und wenn du das wirklich sehr intensiv grindest, kannst du dann auch entsprechend schnell dann vorankommen. Aber das ist dann sehr unterschiedlich halt einfach von Art und Weise, wie man dann ans Spiel rangeht, was für einen Spielstil man hat. Aber ja.
Da hast du gerade aber noch was Interessantes angesprochen, diese kosmetischen Items. Man findet also in dem Spiel, wie es so häufig ist, eigentlich jede Menge Gegenstände, die man dann wiederum eintauschen kann gegen anderes. Das sind eigentlich alles so eine Art Mini-Lootboxen für mein Gefühl. Mhm. Und du hast aber auch eine Art oder eine Gattung, die man theoretisch auch für Echtgeld kaufen kann. Die bringt aber, so wie ich es gesehen habe, eigentlich überwiegend oder ausschließlich eigentlich nur Kosmetisches. Das heißt, irgendwelche Gleiter, Raumschiffe, Muster, jetzt nichts, was man wirklich fürs Spiel braucht, ist also, finde ich, an der Stelle dafür, dass man ja für das MMO keine Monatsgebühr in irgendeiner Form zahlen muss, eine ganz galante Art und Weise, um eben vielleicht das Ganze besser zu finanzieren und auf der anderen Seite aber den Spielern, die da nicht weiter investieren wollen, jetzt auch nicht groß was wegzunehmen.
Ja.
Wie empfindest du das?
Also ich glaube, das Einzige, was du da rausbekommen kannst, was dir kleinen Vorteil verschafft, sind diese Level- oder XP-Booster. Das ist das Einzige, was du über die Variante kriegen kannst, die vielleicht dir einen kleinen Vorteil verschaffen kannst. Allerdings muss man dazu sagen, man bekommt diese Boxen nicht nur durch Echtgeld, sondern man bekommt die auch einfach durchs Aufleveln im Spiel. Also wenn man Max-Level hat, läuft unten der Erfahrungsbalken trotzdem immer noch weiter. Und jedes Mal, wenn er das Ende erreicht, kriegt man dann halt auch noch entsprechend eine dieser Boxen dann dazu als kleine Belohnung.
Ja, das stimmt.
Und was du halt sagst, ist hauptsächlich ein optisches Ding. Also es gibt dort Skins für Waffen, Shader und eben Gleiter und Sparrows und so weiter. Im Wesentlichen Dinge, die dann halt sich einfach auf die Optik beziehen. Weil auch mit den Gleitern, womit du dann halt von Planet zu Planet fliegst, das ist ja halt einfach nur ein Objekt, was du dir dann halt angucken kannst, anstatt einfach nur auf den Ladebildschirm zu gucken. Das hat ja sonst keine weitere Funktion und das kriegst du dann halt da. Ist reines optisches Gimmick. Du kannst auch Ausrüstungsteile, also Rüstungsteile aus diesen Boxen bekommen. Allerdings haben die immer ein sehr niedriges Level. Ich glaube 10 oder so. Das heißt, du musst entsprechend dann schon durch andere Ausrüstung das dann entsprechend hochleveln. Also du bekommst durch diese Sachen keine wirklichen Vorteile. Das ist wirklich sehr angenehm. Und man hat da definitiv nicht das Gefühl, dass da versucht wird, dich dahin zu treiben, da irgendwie Unsummen an Geld reinzustecken. Diese Mechanik gab es allerdings auch schon irgendwann. Ich weiß nicht, wann die eingeführt wurde in Destiny 1. Im Verlaufe der Zeit hat man dann halt irgendwann angefangen, diesen Shop damit reinzubringen, wo man dann halt sich eben gegen Echtgeld dann diese eine Währung kaufen konnte. Und dann hat man da oder man hat irgendwelche Emotes oder Tänze oder irgendwas bekommen. Oder eventspezifische, Sachen da bekommen. Aber es ging immer darum, um irgendwelche optischen Sachen. Wie gesagt, das Spiel bietet aber immer Möglichkeiten eigentlich, an die Sachen auch anders ranzukommen. Also es gibt wenig, wo ich sagen würde, dass es halt exklusiv darauf bezogen. Ich finde das eigentlich angenehm, neben dieser, ich meine, ich möchte jetzt nicht das Fass aufmachen, neben dieser Sache, dass dann halt eben Lootboxen so ein im Moment ein großes Reizthema sind, weil das sehr von manchen wirklich sehr übertrieben eingesetzt wird und auch mittlerweile in sehr vielen Singleplayer-Spielen dann gang und gäbe geworden ist, dann nochmal ordentlich zusätzlich zu verdienen.
Das stimmt, ja. Ja, ich für meinen Teil spiele Destiny aktuell jetzt aber auch nicht mehr. Also mir hat es dann wirklich genügt, die Hauptkampagne durchzuspielen und die Strikes zu spielen. Ich bin mir sicher, sobald die Xbox One X da ist, werde ich nochmal zurückkehren, weil ich auf die bessere Optik dann nochmal gespannt bin. Ich glaube, über ein nochmal ein bisschen anspielen werde ich dann aber auch nicht tiefer einsteigen. Dafür ist mir quasi der Raid-Alltag dann zu anstrengend. Trotzdem finde ich, so als reiner Shooter ist das Spiel eben dermaßen gut gestaltet und so motivierend und so spaßbringend, dass man ja da wirklich auf seine Kosten kommt, auch wenn man dann irgendwann den Schlussstrich darunter zieht. Und ja, ich bin mal gespannt, was da zukünftig noch kommt. Ich habe gesehen, irgendein DLC ist jetzt auch entweder angekündigt worden oder kommt jetzt oder ist schon rausgekommen, was die Story weiterbringen soll. Hast du da irgendwas Genaueres gehört die Tage oder?
Ich hatte mal kurz in den Trailer reingeguckt, der vor kurzem rausgekommen ist. Es soll dann wohl Osiris wiederkommen und der Planeten Mercury und dann halt ein paar, ja, sag ich mal, storybasierte Sachen darum. Aber ich weiß noch nicht allzu viel. Also man kann schon einiges nachlesen, aber ich wollte mich da jetzt nicht zu sehr schon vorab irgendwie spoilern lassen. Ich hatte nur mal kurz in den Trailer reingeguckt und es sah ganz nett aus. Osiris kennt man dann halt eben von einem Event noch aus Destiny 1, was dann halt irgendwann dazu kam. Also das, was quasi dieses Trials of the Nine ist, was im Moment dann halt in Destiny 2 drin ist, dieses spezielle PvP-Event, ist so ein bisschen ähnlich zu dem, was halt in Destiny 1 früher dann halt das Trials of Osiris war. Gibt da einige Unterschiede. Auch eine Sache, ich weiß nicht, inwieweit hast du PvP gespielt bei Destiny?
Dreimal.
Okay, weil die Sache ist, was man jetzt ja als große Änderung gemacht hat, ist ja die Teamgröße anzupassen, dass man jetzt immer alles mit vier Leuten macht, wo das dann vorher ja, je nachdem, was für ein Modus das war, aber die meisten Sachen hat man dann zu sechs gemacht, beziehungsweise es gab so ein paar besondere Sachen, wie eben Trials of Osiris, was man halt zu dritt gemacht hat. Und drei ist ja sowieso eigentlich so eine gute Größe, weil zu dritt hat man dann auch einen Strike gemacht oder ist man zusammen durch die Welt gelaufen. Von daher, so ein Dreier-Team war dann eigentlich so eine, sag ich mal, feste Konstante, kann man sagen. Und insofern ist es ein bisschen komisch, dass man jetzt auf einmal ein spezielles PvP-Event dann auch macht, wo man dann eigentlich feste Leute für braucht, wo das auch mit dem Matchmaking nicht funktioniert. Und da braucht man dann auf einmal ein Vierer-Team. Und wo sonst braucht man eigentlich ein Vierer-Team in dem Spiel? Das ist eine etwas seltsame Größe gewesen. Das hat, denke ich mal, den einen oder anderen dann auf einmal dann auch gestört, dass man dann irgendwie gucken muss, dann so, ja, wie kriegt man jetzt die vierte Person auf einmal noch rangeholt, die man dann eigentlich nur für einen bestimmten Spielaspekt dann braucht.
Ja, das Problem gab es bei WoW auch immer schon, als die Raid-Größen sich von Add-on zu Add-on geändert haben.
Ja.
Was macht man mit den Leuten, die in Anführungsstrichen auf einmal zu viel sind?
Genau, zu viel, oder man hat das Problem, es fehlt einer und dann überlegt man so, ja, wen können wir mitnehmen, und du kannst ja dann nur einen mitnehmen, ne? Und dann sind das dann vielleicht auch immer dann so zwei, drei Leute, die dann auch andere Leute suchen, und ach Gott, das ist dann so. Da fragt man sich, warum man dann so solche festen Größen dann auf einmal anfängt aufzubrechen, weil man kann ja eigentlich sonst sagen, ist es in Destiny so, dass man in der Regel alles wunderbar mit drei Leuten machen kann, oder von mir ist dann auch zu zweit, aber eigentlich ist drei so eine Standardgröße für viele Sachen. Und dann halt im Speziellen, gut, gibt es dann halt die Raids, wo man halt mit sechs Leuten ist, aber jetzt hat man dann auch eben diese Vierergröße mit reingebracht, und das ist immer ein bisschen nervig, wenn du dann immer überlegen musst, so, okay, in wen lade ich jetzt ein? Dann hast du dann ein bisschen im Clan drin und überlegst dann so, okay, möchte ich jetzt den haben und der? Ach Gott, nee, das ist immer so kompliziert. Und dann treffen sich dann fünf Leute oder so, und dann musst du überlegen, dann so, okay, dann haben wir ein Dreierteam und dann zwei, ja, auch doof.
Ja, das sind die Tücken des Online-Spiels.
Ja.
Ja, ich glaube, so von meiner Seite aus habe ich alles gesagt, was ich sagen wollte zu Destiny. Ich glaube, dass es mir gut gefallen hat, ist rübergekommen, dass das nicht das Spiel für mich ist, was ich die nächsten 3 Jahre jetzt am Stück spiele, ist, glaube ich, auch dabei klar geworden. Aber das liegt auch bei mir immer viel mit daran, dass ich einfach Abwechslung mag und ich mich ungern eben einem Spiel nochmal auf so lange Zeit verschreiben will. Ich glaube, wenn man das will, wird man da auch lange Zeit glücklich mit werden können, aber man muss es eben mögen dann auf die Art und Weise. Hast du noch irgendwas, was du sagst, was auf jeden Fall noch erwähnt werden soll?
Ja, ich wollte noch mal so kurz auf das, was du gerade gesagt hast, eingehen. Bei mir ist jetzt einfach der Punkt erreicht, wo ich jetzt mit meinem Hauptcharakter jetzt bei Level 304 bin. 305 ist aktuell Maximum. Und da bin ich jetzt schon an so einem Punkt, wo so ein bisschen die Luft raus ist, weil klar kann ich noch versuchen, bestimmte Waffen oder Rüstungsteile zu finden, aber eigentlich bin ich schon grundsätzlich mit dem, was ich habe, zufrieden. Das ist natürlich dann auch einer der Gründe, warum dann der Konsum des Spiels dann natürlich so ein bisschen abflacht. Also man hauptsächlich eigentlich nur eher dann spielt, wenn man halt gerade sieht, so ach, guck mal da, meine Kumpels sind gerade online, dann schließe ich mich denen an. Ansonsten flacht das so ein bisschen ab. Aber ich kann dir sagen, spätestens dann wieder beim DLC wird das mit Sicherheit gerade zu Anfang mal wieder extrem ansteigen. Und dann, das ist ja immer so ein bisschen Berg und Tal, aber das hast du ja bei MMOs dann auch, dass man das pendelt sich dann irgendwann so ein, dann guckst du noch ab und zu mal vorbei und dann kommt dann auf einmal die neue Content-Bombe und auf einmal sind alle wieder da. Und das wird auf jeden Fall bei Destiny 2 auch passieren, denn ich bin da auch in Sachen Season Pass und so weiter schon ausgestattet, weil ich meine, ich habe Destiny 1 so lange gespielt und immer am Ball geblieben. Das heißt, für mich war das auf jeden Fall eine Sache, wo ich dann halt direkt gesagt habe, okay, ich möchte bei Destiny 2 dann halt auch einfach immer direkt in den Content rein und mich da ergeben, weil ich dann halt einfach das Spiel sehr gerne mag, die Welt sehr gerne mag und deswegen habe ich das dann auch direkt so gemacht und ja, aber im Moment auch ein bisschen zeitbedingt, aber auch, weil ich dann für mich schon irgendwo den Punkt erreicht habe, wo ich zufrieden bin, hat das auf jeden Fall abgeflacht.
Was ja nicht schlimm ist, du kehrst ja zurück, hat's ja gesagt.
Genau, definitiv. Ja. Und da, ich habe auch schon so viel, ich habe jetzt leider keine Spielzeit so direkt griffparat, hätte ich mal vielleicht kurz mal die Bungie-Seite aufrufen müssen, da steht es ja immer so schön aufgeschlüsselt. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich schon reingesteckt habe, aber ich habe schon unglaublich viel, sage ich mal, für mein Geld bekommen. Also ist es auch nicht schlimm, wenn man dann mal ein Päuschen einlegt.
Nee, das tut dem Spielspaß dann vielleicht auch ganz gut an der Stelle.
Genau, und vor allen Dingen, weil man sich dann auch mal anderen Spielen zuwenden kann. Wie wir ja in unserer Vorbesprechung festgestellt haben, gibt's ja den einen oder anderen Titel, wo wir im Moment ja auch dann ganz begeistert am Spielen sind. Und ja.
Ja, die Vorweihnachtszeit oder zumindest, sage ich mal, ab Herbst, da rappelt's ja an allen Ecken und Enden immer. Und mittlerweile ist es ja sogar schon eher so, dass man sich gar nicht mehr entscheiden kann zwischen den Hochkarätern, weil einfach in verschiedenen Genres viel zu viele gute Spiele rauskommen. Das ist ja das, was schon in den letzten Jahren sich abgezeichnet hat und mittlerweile nicht weniger geworden ist, ganz im Gegenteil.
Ja, absolut. Da haben sich doch mittlerweile auch so wieder einige Titel angehäuft, wo ich einfach sage, oh, die möchte ich halt einfach so gerne spielen, aber jetzt muss ich so ein bisschen gucken und so ein bisschen in mich halten, dass ich nicht direkt einfach alles kaufe, weil sonst hast du direkt so einen Stapel neben dir liegen und weißt gar nicht, wo du anfangen sollst. Und im schlimmsten Fall hast du dann nachher so eine Situation, dass du dir irgendwas gekauft hast und das bleibt dann ein Jahr neben dir liegen und du hast es nicht einmal angerührt und du hast eigentlich damit unnötig Geld zum Fenster rausgeworfen.
Das stimmt, ja. Aber da es ja mittlerweile auch immer weniger, für meinen Geschmack zumindest, vernünftige Collectors-Editionen gibt, gibt's da auch nicht mehr so den Zugzwang unbedingt, dass man irgendwas verpasst, was man nachher dann nicht wirklich mehr bekommen kann. Einfaches Beispiel für mich gerade aktuell hier von Elex, dem neuen Spiel der Risen- und Gothic-Macher. Da hatte ich in den vergangenen Jahren eigentlich meistens mir die Collectors Edition gegönnt, aber auch jetzt die aktuelle, da ist nur eine riesengroße Figur drin, eine Riesenverpackung, für meinen Geschmack dann doch irgendwie komischer Inhalt und der Preis, sind ja mittlerweile auch irgendwie für 80, 90 Euro gibt's ja schon quasi gar keine Collectors Edition mehr. Mhm. Das ist ja schon immer eher der Preis 100, 120, 150. Da bin ich dann auch raus an der Stelle, da habe ich keine Lust drauf. Genau, das könnte man noch sinnvoll an der Stelle erwähnen. Es gibt nämlich auch, oder es gab zu Destiny 2 eine Collectors Edition, da war ein Müll drin, Da war irgendwie quasi eine Solar-USB-Aufladestation, eine Alu-Wärmedecke, eine Tasche, die zugegebenermaßen ganz hübsch aussah. Ob die wirklich alltagstauglich ist, konnte ich jetzt nicht sehen. Und noch irgendwelche anderer komischer Krimskrams. Und die hat, glaube ich, den Preis von einer Konsole gehabt, so annähernd. Ich müsste jetzt nachgucken, ob es jetzt 200, 250 Euro war, aber es war abartig. Und ja, da frage ich mich immer, wer da die Zielgruppe ist. Aber weiß ich nicht. Kennst du jemanden aus der Gilde, der sich das Ding gegönnt hat?
Ich weiß auf jeden Fall, dass einige in der Gilde das Spiel auch mehrfach in sämtlichen Editionen gekauft haben und es gibt genug Leute, die das schon alleine irgendwie aus Sammeltrieb dann sich die ganzen Dinge anschaffen und ja, sich auch manchmal einfach nur so eine große Box holen, sich die irgendwo hinstellen, einfach nur angucken, noch nicht mal aufmachen. Aber ich gehöre nicht dazu. Ich bin an dem Punkt dann einfach raus. Ich will das Spiel haben zum Spielen und es gibt manchmal Situationen, wo ich dann schon mal zu einer etwas schöneren Edition greife, weil die vielleicht mit einem Steelbook hübsch verpackt ist oder ein Soundtrack oder ein Büchlein dabei liegt, wo ich sage, okay, das würde ich gern so als Ergänzung haben. Aber es gibt auch einige Collector's Edition, da bin ich total auf die Nase gefallen, habe mir gedacht, okay, da sind zigtausend Sachen drin, aber fast alles davon ist einfach nur billig Zeug, was nicht hübsch aussieht, was ein paar Cent wahrscheinlich gekostet hat, irgendwo in China zu machen. Und ja, ich weiß nicht. Also ich bin da mittlerweile auch so ein bisschen von ab, mich da auf die ganzen Collector-Sachen oder sowas zu stürzen. Vor allen Dingen ist bei mir das auch so. Ich weiß nicht, inwieweit das bei dir mittlerweile ein Thema ist. An vielen Punkten bin ich doch sehr digital geworden. Also es gibt viele Spiele, auch gerade durch Good Old Games dann vorwiegend auch, wo ich dann halt sehr viele Sachen dann einfach nur noch mehr auf die Platte schaufel und gar nichts Physisches so mehr in der Hand habe. Aber ich finde das nicht so schlimm. Also ich finde das eigentlich mittlerweile ganz angenehm. Vor allen Dingen müllt es nicht meine Regale zu.
Ja gut, gerade bei so einem Titel, also jetzt hatte ich Destiny 2 auch ganz gezielt online gekauft, weil das einem wirklich ja ermöglicht, auch mal immer wieder ins Spiel reinzugucken, ohne dass man erst die Blu-ray reinstecken muss oder die Hülle irgendwo suchen. Das ist einfach alles auf die Art und Weise dann was angenehmer. Nee, mache ich genauso. Also eigentlich feste Regel, alle Spiele, die ich auch sehr viel online spiele, werden digital gekauft. Es sei denn eben, dass die Collectors Edition wirklich in irgendeiner Form ein Highlight wäre, dann würde ich da wahrscheinlich nochmal schwach werden, aber ob es jetzt zuletzt Forza war, Destiny oder auch wenn es dann irgendwann demnächst kommt, wie heißt es, Star Wars Battlefront 2, die werden, weil die einfach online gespielt werden, dann auch digital gekauft, das macht es einfach einfacher von der Handhabung her.
Ja, und vor allen Dingen, die liegen ja in der Regel dann immer irgendwo im Hintergrund auf der Platte, die müssen ja auch immer wieder geupdatet werden und es kommen regelmäßigen Abständen Patches und so weiter raus und eine neue Installation davon ist auch immer sehr mühselig, also hat man die dann eigentlich immer im Hintergrund drauf und will dann nicht irgendwie die ganze Zeit dann immer, ich meine, du kennst das ja, du guckst dann online deine Freundesliste und dann schreibt dich gerade jemand an, so hey, willst du mal eben da reinspielen, dann stehst du da so, ja, dann muss ich mal eben kurz die CD holen oder so, das ist ja auch irgendwie doof.
Ja. Das neue Call of Duty, ist die Tage gesagt worden, kann sogar ohne Day-One-Patch gar nicht mehr gestartet werden. Gut, was bei vielen Spielen ja de facto schon so ist, weil die einfach in der Day-One-Version oder in der Disc-Version einfach noch zu buggy oder zu langsam oder zu ruckelig sind, wird hier konsequenterweise umgesetzt, startet es gar nicht. So kann man natürlich auch verhindern, dass die Leute einfach eher mit dem Spiel starten, nur weil der Handel das eher verkauft hat. Sehr geschickt.
Tja, Day One Patches, ja, das ist auch noch so eine Sache für sich.
Na gut, ich glaube, wir schweifen vom Thema ab. Wollen wir den Sack zumachen für heute?
Ja, genau. Ich meine, klar, wir haben jetzt viele Sachen jetzt nur grob besprochen und sind an einigen Punkten nicht ins Detail gegangen. Wir hätten natürlich im Detail über die Story sprechen können, wohin geht die ganze Reise. Und wir hätten auch viel, sage ich mal, von dem aufzählen können, was jetzt genau die Klassen angeht, was sie genau können und so weiter. Aber ich weiß nicht, ob das unbedingt jetzt die Ausrichtung dieses Podcasts sein sollte, jetzt einfach nur einen Abriss so komplett von dem zu geben, was man jetzt auch eben, keine Ahnung, irgend so einer Factsheet dann entnehmen kann zu dem Spiel. Also ich denke einfach mal so ein bisschen grob locker drüber zu sprechen, wie man denn so zum Spiel steht und ob man Spaß hat oder nicht oder was man denn so macht, fand ich jetzt persönlich ein bisschen interessanter. Ich weiß jetzt nicht, wie du es siehst, ob du jetzt das Gefühl hast, wir hätten da vielleicht noch ein bisschen mehr auf einige Punkte eingehen sollen.
Ich glaube, die Profispieler wissen das eh und für die anderen mag es dann auch langweilig sein, wenn du aufführst, welche Untergattungen jetzt der Warlock hervorbringen kann und was so die heißen Fähigkeiten sind, weiß ich nicht. Ich glaube, dass da, so wie wir es gemacht haben, war es gut. Sonst hätten wir es ja auch so nicht gemacht.
Ja, ne? Also unser Weg ist dann doch bestimmt der richtige. Weil ich meine, die Leute, die jetzt zugehört haben, sind jetzt entweder Leute, die eh komplett sich schon drin ergeben haben oder Leute, die einfach nur wissen wollen, ist es etwas, wo es sich mal lohnt, reinzugucken oder nicht. Und ich denke, da haben wir schon eine ganz gute Richtung insofern angegeben, ohne halt jetzt zu viel vorwegzunehmen. Also wäre einfach einen guten Shooter haben möchte, der wirklich toll präsentiert ist und sich dann halt eben solo wie auch im Koop gut spielen lässt, mit halt einigen MMO-Aspekten, mit Rollenspiel-Aspekten drin, aber im Kern halt einfach ein guter Shooter, der macht da auf jeden Fall nichts falsch. Also wer da noch nicht reingeguckt hat, sollte sich vielleicht überlegen, da dann ruhig mal einen Blick zu riskieren, denn es ist einfach ein schöner Ego-Shooter mit sehr vielen tollen Sci-Fi-Elementen drin und es spielt sich einfach gut. Ich finde einfach, in den Sachen Gameplay braucht sich das Spiel hinter keinen anderen Spielen zu verstecken und es macht optisch einiges her und es funktioniert solo wie im Koop und wenn man sich ganz extrem ergeben möchte in Sachen Clan und Raid und so, kann man das auch machen, aber ist kein Muss.
Genau. Außerdem ist dieses Jahr ein Jahr, ohne dass ein Halo-Spiel rauskommt. Da hat man eine gute Ersatzdroge, weil das Gameplay ist ja doch in gewissen Aspekten sehr ähnlich.
Ja, es gibt einige Überschneidungen zu Halo. Ich meine, kommt ja nicht von ungefähr. Ich meine, wenn man halt einfach weiß, wer da dran sitzt, ist natürlich klar, dass dann auch viel Halo in dem Ganzen drinsteckt. Und ich würde sogar gefühlt sagen, durch Destiny 2 ist sogar noch mal ein bisschen mehr Halo wieder zurückgekommen. Denn viele Sachen, die von Destiny 1 sich jetzt auf 2 verbessert haben oder dazugekommen sind, kennen Halo-Veteranen schon. Also auch sei es nun bestimmte Waffengattungen, die dazugekommen sind, die in Destiny 1 noch nicht drin waren, die jetzt in 2 dazugekommen sind. Alles alter Halo-Kram, der jetzt nochmal quasi neu in Destiny ist. Aber als Halo-Spieler kennt man eigentlich vieles schon.
Genau. Na gut, dann will ich mich für diese Woche verabschieden. Vielen Dank fürs Zuhören. Hat viel Spaß gemacht. Wir hören uns auf jeden Fall dann in den nächsten Wochen auch nochmal wieder. Ich hatte ja schon angekündigt, dass ich noch einen zweiten Forza-Podcast mache. Wenn ihr den ersten noch nicht gehört habt, hört da auch mal rein. Auch ein sehr schönes Spiel. Und dann sage ich mal, bis demnächst. Ciao, euer Thomas.
Ja, auch dann von mir. Alles Gute, genießt den Tag. Ciao, euer Andreas.